New Work. Das ist eines der Trendthemen im Management schlechthin. Es gibt Heerscharen von New Work-Beratern, es gibt Fortbildungen, es gibt, vor einiger Zeit hat sich sogar der Mutterkonzern des Business-Netzwerks Xing in New Work umbenannt. Die hohe Aufmerksamkeit hat einen guten Grund. Die Art von Arbeit verändert sich. Wir leben immer mehr in einer Wissensgesellschaft, in der digitale Arbeit und kreative, selbstbestimmte Tätigkeiten an Bedeutung gewinnen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Veranstaltung, eine Kooperation von Harvard Business Manager und der Manager Lounge. Mein Name ist Ingmar Höhmann, ich bin leitender Redakteur des Harvard Business Managers. Was heißt eigentlich New Work? Wann funktioniert New Work und wann nicht? Und was sollten Manager nun konkret in ihren Unternehmen tun? Diese Fragen wollen wir heute beantworten. Gerne noch weitere Fragen von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte schreiben Sie diese einfach in den Chat und wir können sie dann später im zweiten Teil der Veranstaltung aufgreifen. Und ich werde sie dann an meinen Gast weiterleiten. Mein Gast, das ist der Vizepräsident für Forschung und Transfer an der SRH Berlin University of Applied Science. Er hat im aktuellen Harvard Business Manager die Titelgeschichte geschrieben und er sagt, bei New Work geht es nicht um Maßnahmen, nicht um Strukturen, sondern um empowerte Mitarbeiter. Und das wird er uns nun in einer kurzen Präsentation vorstellen. Herzlich willkommen, Carsten Schermuli. Die Bühne gehört Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Höhmann, für die Einladung und auch für die wirklich sehr freundliche Einleitung. Ich versuche mal, meinen Bildschirm zu teilen. Das geht noch nicht, weil ich noch nicht der Host bin. Das müssten wir noch hinbekommen. Ich bin leider immer noch deaktiviert. Ansonsten, Herr Höhmann, können wir es auch gerne über Ihren Bildschirm probieren. Jetzt bin ich der Host. Jetzt sehe ich es oben aufblinken. Wunderbar. Schön. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie Sie sehen, sende ich direkt aus dem Homeoffice. Wir sind mittlerweile im Lockdown als Hochschule. Und ja, die bekannte Bücherwand von Professorinnen und Professoren zeigt sich auch für Sie jetzt im Hintergrund. Der Herr Höhmann hat gemeint, ich hätte 10 Minuten Zeit für einen Vortrag. Und wenn Sie einem Professor sagen, er hat 10 Minuten Zeit für einen Vortrag, dann holt er entweder einen Diaprojektor raus oder er bastelt irgendwie mit PowerPoint ein paar Slides. Ich habe mich versucht zu beschränken und wollte das jetzt tatsächlich auf einer Slide Ihnen nahebringen, was ich denn in den letzten Jahren erforscht habe und vor allem dann destilliert in diesem in dieser Titelgeschichte des Harvard Business Manager geschrieben habe. Und ich habe mich im Bereich New Work und Empowerment habilitiert. Da ist so ein bisschen Forschung in den letzten Jahren reingeflossen. Und das würde ich Ihnen gerne mal vorstellen, was ich da zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch rausgefunden habe. Sie alle kennen das Akronym VUCA. Wir leben in einer VUCA-Welt, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Volatilität, wir haben immer mehr dynamische Probleme, die in Unternehmen bearbeitet werden müssen. Früher hatte man die Chance, eher mit statischen Problemen umzugehen. Das heißt, man hat eine schöne Strategie festgelegt, man hatte einen stabilen Ist-Zustand, einen stabilen Soll-Zustand und dann hat man sich irgendwie in einem Brandenburger Landhotel zurückgezogen, hat eine Strategie sich überlegt und dann die nächsten 3 Jahre die abgearbeitet. Heute ist das häufig so, Sie geben die Zimmerkarte vorne ab an der Rezeption und schon hat sich der Ist- oder vielleicht auch der Soll-Zustand verändert. Also wir haben immer mehr dieser dynamischen Probleme. Das heißt, der Ist-Zustand, aber auch der Soll-Zustand verändern sich, ohne dass ich eingreife. U steht für Unsicherheit. Unsicherheit aus zwei Quellen. Unsicherheit, weil ich zu wenig weiß über eine Problemsituation im Unternehmen oder im Markt. Unsicherheit, aber auch ganz, ganz häufig, weil ich zu viel Wissen zur Verfügung habe. Das Wissen auf der Welt verdoppelt sich mittlerweile ungefähr alle 8 Jahre. Das ist ein exponentieller Zuwachs, aber vor allem das quantitative Wissen, das verdoppelt sich so schnell. Ja, also wir alle produzieren täglich neue Informationen, stellen sie ins Netz und es gibt immer mehr Informationen und ich brauche immer mehr Zeit, um tatsächlich dann auch die Unsicherheit in den Griff zu bekommen und relevantes, valides Wissen dann auch zu erarbeiten. K, das steht für Komplexität. dass die Ursache-Wirkungsbeziehung nicht immer klar sind, dass ich viel Zeit auch investieren muss, um erstmal zu verstehen, was beeinflusst hier eigentlich was. Und die Ambiguität, das ist die Mehrdeutigkeit, dass ich aus verschiedenen Perspektiven auf ein Problem blicken kann, aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Problem schaue und dass dann auch unterschiedliche Wahrheiten im Raum stehen können. Und da haben vor allem auch Menschen Probleme mit, die halt eine sehr niedrige Ambiguitätstoleranz besitzen. Die brauchen halt immer das Schwarz, die brauchen das Weiß und werden dann auch sehr schnell nervös, wenn das nicht gegeben ist in so einer Situation. Diese VUCA-Welt mit ihrer Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, die trifft auf die deutsche Unternehmenswelt. Und die sieht manchmal auch tatsächlich noch so aus. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht von der Kreissparkasse Birkenfeld. Die wirbt sozusagen in ihrer Image-Kampagne für ein Organisationsmodell und für eine Art der Zusammenarbeit, die wie folgt aussieht. Das ist halt sehr hierarchisch und auch nochmal sehr speziell. Denn da oben haben wir die beiden Jungs auf der Karriereleiter, die stehen ganz oben. Und wir haben die Damen, die hier die Karriereleiter festhalten können und alles hat schön seinen pyramidalen Weg nach oben und die Organisation ist hierarchisch aufgebaut. Als die Unternehmerinnen und Unternehmer des 19. Jahrhunderts angefangen haben, Menschen aus den Heimstätten in die Betriebe zu locken und zu holen, hatten die ein gravierendes Problem. Sie mussten irgendwie schaffen, 5.000 Menschen, 10.000 Menschen, 20.000 Menschen zu koordinieren. Und an was hat man sich da orientiert? Es gab in der Zeit eigentlich zwei Großorganisationen, die es geschafft haben, Menschen zu koordinieren. Und das war auf der einen Seite die Kirche, vor allem die katholische Kirche, und auf der anderen Seite das Militär. Und dann hat man sich im 19. Jahrhundert am Militär orientiert und hat gesagt, okay, das ist unsere Organisationsform, damit werden wir zukünftig unsere Probleme lösen. Wir haben also hier oben den Chef, der hat einen besonders großen Kopf, der weiß Bescheid, der kennt den Markt, der hat die meiste Erfahrung und der gibt sozusagen seine Befehle an seine Offiziere weiter, an die Abteilungsleiter und die Abteilungsleiter an die Unteroffiziere, die Referatsleiter und die Referatsleiter an die Mannschaftsdienstgrade, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die müssen auch nicht so viel tatsächlich denken, sondern die haben ja die Befehle entsprechend auszuführen. Und das spüren viele Unternehmerinnen und Unternehmer momentan, viele Geschäftsführer, viele Unternehmen und Organisationen. Okay, diese äußere Komplexität, die durch die VUCA-Welt entsteht, die müssen wir durch eine innere Komplexität bewältigen und spiegeln. Und das funktioniert in dem starren hierarchischen System, was wir bisher praktiziert haben, nicht so gut. Was passiert dann? Jetzt kommt das große Buzzword New Work ins Spiel. Ja, man schaut sich an, was wird gemacht, was wird getan. Wir führen jedes Jahr das New Work Barometer durch und erfragen da immer verschiedene Maßnahmen. Es sind so ungefähr 33 Maßnahmen, die derzeit unter dem Label New Work dann eingeführt werden. Das sind flache Hierarchien, Scrum, Open Space Büros, Holokratie, was es alles gibt. Und die Hoffnung ist da, ja, wenn wir jetzt uns verändern, wenn wir aus der klassischen Hierarchie in diese Maßnahmen eintreten, das umsetzen, dann haben wir beispielsweise mehr Leistung, mehr Innovationen. Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gesünder oder auch die Arbeitgeberbindung ist da und wir werden als Unternehmen attraktiver. Das ist aber leider nicht immer der Fall und häufig passiert genau das Gegenteil. Ja, es werden flache Hierarchien eingeführt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln. Ja, es wird Scrum eingeführt und die Leistung steigt nicht, sondern die Leistung geht nach unten. Oder es wird mit Holokratie gearbeitet und die Innovation wird eingeschränkt und es gibt eher weniger Innovation. Woran liegt das? Das Problem ist, das Grundsätzliche meiner Meinung nach ist, dass man in so einer Situation vor allem die Strukturen im Blick hat. Und dass man die Strukturen empowert und dabei etwas sehr Wesentliches vergisst. Und das ist der Mensch. Der Mensch, der in diesen Strukturen arbeiten muss. Ich bin Psychologe und deswegen ist bei uns eine andere Perspektive zentral. Und das ist die Perspektive des psychologischen Empowerment. Psychologisches Empowerment setzt sich zusammen aus vier Facetten der Arbeitsrolle. Also vier Wahrnehmungen gegenüber der Arbeit. Das ist das Erleben von Bedeutsamkeit. Dass ich also das Gefühl habe, ich bin bei Sinnen, während ich arbeite. Ich habe also das Gefühl, das, was ich hier tue, ist wirklich relevant, das ist bedeutsam. die zweite Facette von Empowerment, vom psychologischen Empowerment, das ist die Selbstbestimmung. Dass ich also das Gefühl habe, ich kann mitbestimmen dabei, wie mein Tagesablauf funktioniert, wie ich meine Werkzeuge gegebenenfalls aussuche, wie ich vorgehe. Dieser Grad von Autonomie ist wichtig, aber das reicht noch nicht für das Gefühl vom psychologischen Empowerment. Ich kann mich auch ganz inkompetent in der Autonomie fühlen, etwas, was gar nicht selten passiert. Zu diesem Autonomiegefühl, zu dem Gefühl von Selbstbestimmung muss noch das Gefühl der Kompetenz kommen. Ja, also dass ich das Gefühl der Selbstwirksamkeit besitze, dass ich das Gefühl habe, ich kann das, was ich hier tun soll. Und die letzte Facette, das ist das Gefühl von Einfluss, das ist das Erleben von Macht in meinem Job, dass ich also das Gefühl habe, ich kann hier wirklich etwas bewegen. Das, was ich tue, hat Einfluss auf meine Arbeitsumgebung. Und hier wissen wir sehr genau, wir wissen wirklich sehr genau, dass dieses psychologische Empowerment in ganz, ganz vielen Kulturen, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen genau diese Effekte auslöst. Ja, also dass die Innovationsleistung nach oben getrieben wird, dass Menschen zum Beispiel, eine große Studie gemacht, weniger depressiv sind, dass die affektive Bindung gesteigert wird, dass die Leistung befördert wird, aber auch, dass so etwas geschieht wie die Rentenentscheidung, dass die weiter nach hinten geschoben wird. Da haben wir eine große Studie gemacht und konnten das auch zeigen. Deswegen aus unserem Blickwinkel ist sozusagen nicht das strukturelle Empowerment das Ziel, sondern das Ziel ist tatsächlich das psychologische Empowerment. Und dieses psychologische Empowerment wird nicht automatisch von diesen New Work-Maßnahmen stimuliert, sondern es kommt drauf an. Und auf was kommt es drauf an? Zum Beispiel auf Persönlichkeitsfaktoren. Wir haben eine große Studie gemacht zum Thema Persönlichkeitsfaktoren und Scrum. Wir konnten sehr gut nachweisen, dass die Agilität in einem Team mit psychologischem Empowerment assoziiert ist, aber vor allem für Menschen, die Sensation Seeker sind. Menschen, die ein hohes Sensation Seeking haben, das sind Menschen, die halt interessiert sind an neuen Aspekten, die vor allem sehr, sehr starke Impulse brauchen. Das sind Menschen, die sehr starke Stimuli auch präferieren, die schnell wechselnde Situationen präferieren und sozusagen auch sehr schnell gelangweilt sind. Ja, diese Menschen profitieren besonders stark von Scrum, profitieren besonders stark von dem agilen Arbeiten und das führt dann zum psychologischen Empowerment und dann zu diesen positiven Konsequenzen. Ja? Also auf der einen Seite sind es wirklich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Persönlichkeiten, mit ihrer Sozialisation, die entscheidet darüber, ob diese New Work-Maßnahmen zu dem gewünschten Ergebnis führen, dass mehr psychologisches Empowerment stimuliert wird. Dann haben wir die Kontextfaktoren. Das heißt, auf welches Unternehmen und mit welchem Kontext, auf welchen Kontext trifft denn eigentlich diese New Work-Maßnahme? Das ist auch sehr relevant dafür, ob eine New Work-Maßnahme tatsächlich zu mehr psychologischem Empowerment führt und dann zu diesen Folgekonsequenzen oder ob das gegebenenfalls nicht der Fall ist. Was sind das für Kontextfaktoren, die wir aus der Forschung kennen? Ein Faktor ist beispielsweise die Organisationskultur. Wir unterscheiden in der Psychologie so ganz grob drei verschiedene Organisationskulturarten. Das sind die konstruktiven Kulturen, die defensiven Kulturen und die aggressiven Kulturen. In aggressiven Kulturen, ja, da fährt man die Ellenbogen auseinander. Die sind sehr kompetitiv, da wird um Status gerungen und man sieht sozusagen den Kollegen auch ein Stück weit als Competitor an und möchte irgendwie den ausschalten und irgendwie nach oben kommen. Da hat New Work tatsächlich schwer. In defensiven Strukturen ist die Fehlerkultur sehr schwach ausgeprägt. Man muss sich immer wieder versichern bei Vorgesetzten, ob man denn noch alles richtig macht und ist sehr, sehr vorsichtig im Handeln. Auch da hat New Work tatsächlich mit diesen Maßnahmen schwer, dann auch psychologisches Empowerment zu stimulieren. Was haben wir noch? Die Größe der Unternehmung. Ja, ich begleite Unternehmen sehr regelmäßig bei New Work-Prozessen und was wir sehen hier ist ganz deutlich, ja, bei 20, bei 50, bei 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klappt häufig Selbstorganisation relativ gut. Ja, da klappt Holokratie, da klappt auch eine flache Hierarchie sehr, sehr gut. Wenn es dann mal 300 sind, wird es schon langsam schwierig. Bei 3000 oder bei 300.000 haben wir eine vollkommen andere Situation und wir müssen dann auch gegebenenfalls andere Methoden der Wahl nutzen. Und dann haben wir noch Arbeitsanforderungen. Also wie sieht denn eigentlich die Produktgestaltung aus? Das ist sehr, sehr relevant. Und da muss man auch etwas genauer hinschauen, wenn die Kreativitätsanforderungen hoch sind, wenn also Neues erschaffen werden muss. wenn die Interdependenzanforderungen hoch sind, wenn also viele Menschen gemeinsam an einem Problem arbeiten müssen, wenn die ihr Wissen austauschen müssen über verschiedene Bereiche hinweg und wenn die Komplexität hoch ist, also wenn es keine einfachen Aufgaben gibt im Unternehmen, dann funktionieren diese Maßnahmen auch meistens relativ gut und haben dann die Chance, zu psychologischem Empowerment zu führen und damit diese Effekte auszulösen. Also zusammengefasst, diese VUCA-Welt ist kompliziert, herausfordernd. Viele Unternehmen merken das, wollen aus der klassischen Hierarchie raus, investieren in New Work-Maßnahmen, die führen aber nicht immer zum gewünschten Erfolg. Und das Problem ist häufig, dass man sich zu stark auf die Strukturen verlässt und zu sehr die Strukturen im Blickfeld hat und zu wenig das psychologische Empowerment. Vielen Dank, das war's erstmal von meiner Seite und ich glaube, ich darf jetzt tatsächlich auch die Moderatorenrechte wieder zurückgeben an die Frau Wilkens. Das funktioniert gerade leider nicht. Sie können mir ja vielleicht assistieren und dann schauen wir mal gemeinsam drauf. So, Frau Wilkens. Ah, ich glaube, hier ist es versteckt. Host erstellen. Wunderbar, jetzt müsste es geklappt haben.
So, machen Sie das Screensharing nochmal kurz aus, dann können wir auch.
Super. Super.
Gut. Herr Schermoli, super. Vielen Dank für diesen kurzen Vortrag. Ich wollte ganz kurz auf das New Work Barometer eingehen. Sie haben ja gesagt, Sie haben dort 33 Maßnahmen abgefragt. Da waren so Sachen bei wie Working Out Loud, Barcamps, Hackathons, so ja, verschiedene Dinge. Was kam denn dabei raus? Das ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Sie haben gesagt, das ist ja auch ein Buzzword. Aber was nutzen die Unternehmen überhaupt?
Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also was sehr verbreitet ist, ist momentan natürlich Scrum. Die ganzen agilen Methoden sind sehr, sehr verbreitet. Sehr, sehr viel weniger verbreitet sind die eher radikal-demokratischen Ansätze. Also Holokratie, Soziokratie, die sind eher selten in den Unternehmen verbreitet. Und da haben wir auch den interessanten Effekt, dass es durchaus mehr Berater in dem Sektor gibt, als es tatsächlich Unternehmen gibt. Das ist so, die das praktizieren. Das ist ein Learning aus der letzten Befragung. Was ich auch ganz interessant finde bei diesen Maßnahmen ist, dass vor allem Führungsstile, ja, dass Führungsstile vor allem auch mit dem Thema New Work assoziiert werden, weil wir fragen auch ab, was hast du für ein Verständnis von New Work und welche Maßnahmen verstehst du unter New Work, und da schneiden auch die Führungsstile sehr, sehr stark und gut ab. Also zum Beispiel die Empowerment-orientierte Führung ist die Methode, die am allerstärksten mit New Work assoziiert wird, und das finde ich ganz spannend, dass es nicht gerade die Entfernung der Führungskräfte ist, was momentan unter New Work verstanden wird, und auch nicht die Entfernung der Führungskräfte das ist, was man umsetzt regelmäßig, sondern dass es eher darum geht, dass anders geführt wird.
Wir haben ja unseren Titel Die New Work Lüge genannt und wir haben dadurch auch danach auch einige Kritik bekommen, auch von New Work Beratern, dass wir einen Abgesang auf New Work feierten. Können Sie das nachvollziehen?
Also nachvollziehen nicht ganz. Das ist für mich auch ein Stück weit eine evolutionäre Perspektive. Also es gab jetzt diese Hurra-Phase, wo man wirklich New Work als ein Allheilmittel verstanden hat. Das passiert aber durchaus häufiger auch mit anderen Methoden, mit anderen Bereichen in der Wirtschaft, dass man das irgendwie ja dann auch in den Himmel hebt. Und jetzt kommt halt eine Differenzierungsphase, wo man nochmal genauer hinschaut und sagt, okay, das taugt vielleicht nicht für jede Situation, es taugt nicht für jede Organisation und es kommt halt drauf an. Und Unternehmen müssen halt vorher auch mal schauen, auch Diagnostik betreiben und genauer hinschauen, bevor sie dann eine Maßnahme einsetzen. Das ist vielleicht genauso wie in der Medizin. Vielleicht gab es im Mittelalter die eine Methode, den Aderlass, und man dachte, das hilft in allen Situationen. Und irgendwann hat man gemerkt, Mensch, da ist ja auch manchmal der Patient tot. Und jetzt müssen wir mal auch was anderes ausprobieren und vielleicht auch vorher Diagnostik betreiben. Und müssen vorher mal genauer hinschauen, was für eine Unternehmenssituation liegt davor, welche Mitarbeiter arbeiten da, und dann erst entscheiden, mit welcher Methode man dann arbeitet.
Es gibt ja ein paar Unternehmen, die immer wieder in den Medien auftauchen. Das sind beispielsweise der amerikanische Onlinehändler Zappos oder Haufe Omantis, ein Softwareunternehmen. gerne genannt auch immer wieder der Musikstreaming-Dienstleister Spotify. Das sind typische New Work-Organisationen. Gibt es denn bestimmte Elemente, die in all diesen Organisationen, die immer genannt werden in den Medien, auftauchen?
Ja, also die werden tatsächlich immer wieder zitiert, immer wieder dann auch verbreitet in den Medien, sind sehr populär und üben teilweise auch einen gewissen Druck aus, ne? Weil bei denen hat es geklappt, dann muss es auch irgendwie bei mir klappen. Was ganz, ganz viele dieser Maßnahmen verbindet, sind so diese drei großen Ds. Ja, das ist so vielleicht die große Klammer dieses Buzzwordes New Work. Das ist die Demokratisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung. Also in diesen drei, ja, Ds bewegen sich die meisten Maßnahmen. Was wir im New Work Barometer auch tun, ist, wir legen den Kolleginnen und Kollegen aus den Unternehmen verschiedene Definitionen von New Work vor. Das ist zum einen die Definition von Xing, die sich gerade umbenannt haben in New Work. Das ist die ursprüngliche Konzeption von Fridtjof Bergmann und die beiden schneiden relativ schlecht ab. Ja, also die ursprüngliche Konzeption von New Work und ich sag mal jetzt diese Neuinterpretation von Xing, die werden eigentlich relativ stark abgelehnt. Was deutlich positiver bewertet wird, das ist zum Beispiel die New Work Charta von Markus Feth und Kollegen, aber auch diesen eher wissenschaftlichen Blick auf das Thema New Work, dieser Blick New Work als Stimulierung des psychologischen Empowerments, das wird sehr, sehr stark akzeptiert, auch in der Wirtschaft.
Und die beiden Definitionen, die eher abgelehnt werden, wie lauten die?
Na, die lauten zum einen die Sozialutopie von Fridtjof Bergmann. Das sind halt eigentlich zwei Komponenten, die dort drinstecken. Das ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich die Arbeit finden, die sie wirklich, wirklich wollen. Das ist der eine Abschnitt von der Gedankenwelt von Fridtjof Bergmann. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Abschaffung der Lohnarbeit. Also Menschen sollen nur 2, maximal 3 Tage pro Woche der Lohnarbeit nachgehen und sich ansonsten selbst versorgen und ihre Arbeitsmittel, aber auch das, was sie brauchen für den täglichen Gebrauch, eigentlich selbst herstellen. Dazu muss man wissen, Fridtjof Bergmann hat mal eine Zeit lang im Wald gelebt und hat sich da auch selbst versorgt und fand das offensichtlich eine sehr, sehr interessante Perspektive. Und das wird tatsächlich nicht wirklich momentan als New Work verstanden, obwohl da eigentlich der Begriff New Work herkommt. Und Xing versteht darunter ein Hamburger Unternehmen mit verschiedenen Marken, wie beispielsweise Kununu, Xing und so weiter, die sich darum kümmern, auch neue Arbeitsprozesse zu stimulieren und sich darum zu kümmern.
Das Aktuelle ist wahrscheinlich, gerade wenn man über New Work spricht, der Trend zum Homeoffice, also das selbstbestimmte Arbeiten, orts- und zeitunabhängig. Das funktioniert unterschiedlichen Untersuchungen nach manchmal gut, manchmal nicht so gut. Wovon hängt das denn ab? Ist das Teil von New Work und wann funktioniert das und wann funktioniert das nicht so gut?
Also es wird tatsächlich sehr stark mit New Work assoziiert. Das ist, glaube ich, auf Platz Nummer 3 oder 4 beim Thema New Work-Verständnis im aktuellen New Work-Barometer. Und grundsätzlich, die Psychologie ist ja eine Mittelwertswissenschaft. Und wenn wir da uns Meta-Analysen anschauen, und die gab es auch schon vor 10 Jahren, die also ganz, ganz viele Studien zum Thema Telearbeit, so hieß das früher, zusammengefasst haben. Und da sehen wir schon, dass Homeoffice produktionsförderlich wirkt, ja, und vor allem auch die psychische Gesundheit unterstützen kann. Aber auch hier kommt es wieder drauf an. Florian Kunze hat wunderbare Forschung gerade durchgeführt. Das ist ein Kollege aus Konstanz und der hat eine sehr große repräsentative Stichprobe begleitet seit März bis heute. Also Menschen, die frisch ins Homeoffice gegangen sind, dann teilweise auch wieder aus dem Homeoffice raus mussten und jetzt wieder im Homeoffice drin sind. Und das sind schon ein paar interessante Erkenntnisse in der Studie. Also Homeoffice scheint gut zu funktionieren für die Menschen, die auch vorbereitet wurden. Also ganz, ganz viele Unternehmen werfen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein ins Homeoffice und dann friss oder stirb. Ja, also in der Studie kommt raus, 85% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt regelmäßig im Homeoffice arbeiten, haben überhaupt keine Vorbereitung dementsprechend bekommen. Ja, sie haben überhaupt keine Vorbereitung bekommen, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein, wie funktioniert das dann noch im Team und vor allem auch, wie kann ich mich gut selbst organisieren, wenn ich alleine zu Hause arbeite. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Menschen vorbereiten. Der zweite Punkt ist, Menschen gut ausstatten. dass wir also tatsächlich auch Menschen die Internetverbindung auch ja mitgeben oder da sie unterstützen und auch die mobilen Technologien, die sie brauchen. Das sind ungefähr momentan nur 45%, die da überhaupt unterstützt werden. 55% arbeiten mit ihrer eigenen IT-Ausstattung, mit der privaten. Und dann sind es wirklich auch Führungsverhaltensweisen, die einen Effekt haben auf die Leistung im Homeoffice. Zum Beispiel individuelle Berücksichtigung, dass eine Führungskraft mal anruft, dass sie tatsächlich in Kontakt tritt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und da wirklich ja auch Ziele setzt und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet, ein Daily, ein Weekly, solche Treffen auch organisiert. Und dann scheint tatsächlich erfolgreich auch zu sein, eine geregelte Freiheit im Homeoffice. Also das ganz anarchische Homeoffice scheint nicht gut zu funktionieren. Wichtig scheint zu sein, dass man wirklich als Team gemeinsam sich auch Regeln gibt. Dass man sagt, okay, an welchen Stellen sehen wir uns? Ja, wie schaffen wir auch diese ungeplanten Begegnungen? An welchen Tagen sind wir gemeinsam da? An welchen Tagen sind wir gegebenenfalls nicht da? Um wie viel Uhr fangen wir an zu arbeiten? Wann hören wir auf? Das sind Sachen, die sollten nicht unbedingt von oben vorgegeben werden. Die sollte man aber im Team thematisieren, damit es dann nicht zu Konflikten kommt. Und dann kann Homeoffice wirklich unter diesen Voraussetzungen sehr, sehr gut funktionieren und zum einen die Leistung fördern, aber auf der anderen Seite auch die psychische Gesundheit erhalten.
Sie haben gesagt, dass die Führungskräfte auch sehr wichtig sind dabei. Das widerspricht so ein wenig einer der Grundthesen in der gesamten, also nicht, es widerspricht nicht der Grundthese, aber es widerspricht so einer bestimmten Strömung in der New Work, New Work-Szene, das Thema Selbstorganisation. Es gibt also einen sehr bekannten Forscher der London Business School, Gary Hamel. Er hat bei uns 2011 einen Artikel geschrieben, schafft die Manager ab. Gary Hamel ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Vordenker im Bereich Open Innovation und selbstorganisierte Teams. Er hat damals von Morningstar gesprochen, das ist ein US-Tomatenverarbeiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Tomate von Morningstar in seinem Ketchup drin hat, ist sehr, sehr hoch. Also ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen. Und die haben komplett auf Selbstorganisation umgestellt. Also da gibt es überhaupt keine Chefs. Und Hamel hat damals ein paar Prinzipien ausgearbeitet, die es in der einen oder anderen Form auch bei anderen selbstorganisierten Unternehmen gibt. Die Mitarbeiter handeln dort die Zuständigkeiten untereinander aus. Jeder darf das Geld des Unternehmens ausgeben. Jeder muss sich seine eigenen Arbeitsmittel beschaffen. Es gibt keine Titel und keine Beförderungen. Und wer wie viel verdient, das entscheiden die Kollegen unter sich. Glauben Sie, also das scheint dort sehr gut zu funktionieren und auch in anderen Unternehmen, die seitdem in dieser Forschung sich hervorgetan haben, beispielsweise Michelin, dem einen Reifenhersteller, der in seinen Werken das Thema Selbstorganisation weit vorangetrieben hat, und bei anderen, scheint das sehr gut zu funktionieren. Also glauben Sie, dass New Work nicht auch damit zu tun hat, dass die Teams, die Mitarbeiter sich selbst organisieren können und selbst auch ohne Chef auskommen können?
Das glaube ich schon, aber es ist natürlich auch ein Prozess, der seinen Preis hat. Das ist schon eine bekannte Strategie, das machen auch Kollegen aus der Wissenschaft gerne. Man greift halt ein Unternehmen heraus, nimmt das als Benchmark und erzählt immer wieder die Erfolgsstory dazu. Zur Selbstorganisation gehört aber auch, neben diesen produktiven Effekten, die sie tatsächlich hat und haben kann, dass sie auch zu Herausforderungen führt. Und mein Kollege Stefan Kühl hat das relativ gut herausgearbeitet. Der hat drei vor allem Herausforderungen bei selbstorganisierten Teams beschrieben. Und das finden wir in der Forschung eigentlich auch immer wieder. Das ist zum einen ein Identitätsproblem. Und das muss gelöst werden. Das kann man aber auch lösen. Das Identitätsproblem bedeutet, wenn ich also jetzt sehr groß in die Selbstorganisation hineingehe, es nicht mehr eine Hierarchie gibt, wenn es nicht mehr Führungskräfte gibt, die irgendwie eine Identität auch zusammenhalten und auch vielleicht eine übergeordnete Identität schaffen, dann entwickeln sich sehr, sehr häufig Bereichsidentitäten. Das heißt, da haben wir auf der einen Seite die Marketingleute, die arbeiten für sich. Wir haben die Informatiker, die arbeiten in ihrer Subgruppe für sich. Dann gibt es noch die Personaler und dann die Jungs und Mädels in der Produktion und so weiter. Und die entwickeln alle eigene Identitäten und diese eigenen Identitäten zahlen nicht unbedingt in die gemeinsame Identität ein. Das ist eine Herausforderung, die ich zu lösen habe, wenn ich mir das überlege, in die komplette Selbstorganisation zu gehen. Die zweite Herausforderung, das ist ein Politisierungsproblem. Das heißt, der Alltag wird mikropolitisch aufgeladen. Das heißt, die Interessen kollidieren. Wir müssen das gemeinsam aushandeln. Wer hat denn jetzt zu entscheiden? Wer übernimmt denn jetzt beispielsweise auch die unangenehme Aufgabe? Wer bekommt denn die hohe und wer bekommt die kleine Belohnung? Wer übernimmt die eine Aufgabe, wer die andere? Wer spricht den Kunden an und wer nicht? Das heißt, diese Dinge müssen immer wieder, jede Woche, teilweise jeden Tag auch neu ausgehandelt werden. Und das führt zu einer höheren Politisierung. Das heißt, Interessen müssen ausgehandelt werden. Und das führt auch dazu, und das ist der dritte Punkt, den Kühl beschreibt, zu einer höheren Komplexität. Das heißt, der Alltag wird komplexer. Das heißt, ich habe mehr Alltagsherausforderungen zu bewältigen. Und ich habe einfach auch Unternehmen schon kennengelernt, die gesagt haben, wir haben das jetzt probiert mit Holokratie oder mit anderen Selbstorganisationsmaßnahmen. Wir wollen noch einiges davon erhalten, aber dieses komplette Selbstorganisierte, das funktioniert für uns nicht, weil wir beschäftigen uns nur noch mit der Selbstorganisation und viel zu wenig mit dem Kunden, viel zu wenig mit dem Produkt. Und das darf so langfristig nicht sein. So, das ist so der erste Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Selbstorganisation hat ihren Preis. Und New Work muss meiner Meinung nach dem Unternehmen dienen und nicht umgekehrt. Und da sollte man einfach abwägen. Diesen Preis, bin ich bereit, den zu zahlen? Kriege ich diese drei Herausforderungen bewältigt? Oder ja, ist der Preis gegebenenfalls zu hoch? Und es gibt vielleicht auch Abstufungen in der Selbstorganisation, die dann für mich passend sind. Ganz wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass Macht und Führung nicht verschwindet in dem Moment, wenn ich die Führungskräfte vor die Haustür setze. Macht es etwas Fluides. Das ist immer da. Und wenn die Führungskraft in dem Moment nicht mehr diejenige Person ist, die vielleicht machtausübend tätig ist im Team, na, dann ist es vielleicht die informelle Führung. Dann ist es der Kollege oder die Kollegin, die vielleicht dann auch die Prozesse bestimmt, sich durchsetzt oder gegebenenfalls auch andere dominiert. Selbstorganisation bedeutet nicht, dass tatsächlich unbedingt dadurch Gleichberechtigung eintritt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass eine Gleichverteilung auf einmal da ist und dass die Prozesse überall harmonisch sind. Auch in der Selbstorganisation oder vor allem auch manchmal dort kann es ganz viel Autoritäres geben.
Nehmen wir mal an, ein Unternehmen behält seine Führungskräfte, was die meisten ja machen. Und Sie haben gesagt, das Führungsverhalten ist sehr relevant dafür, dass die New Work-Maßnahmen sich auch durchsetzt und die positiven Effekte hat, die Sie beschrieben haben. Herminia Ibarra, eine unserer Autorinnen, hat sehr viel zu diesem Thema geforscht. Sie hat Anfang des Jahres einen Artikel bei uns geschrieben zum Thema die Führungskraft als Coach. Mhm. Und das ist auch so ein Trend derzeit, dass Führungskräfte immer mehr den Part eines Coaches spielen sollen, dass sie nicht mehr den Leuten sagen sollen, was sie zu tun haben, sondern die richtigen Fragen stellen, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Lösungen finden und dadurch auch empowered werden. Ist das der richtige Weg? Also soll sich eine Führungskraft heute als Coach der Mitarbeiter verstehen?
Hm. Ach, ich bin, glaube ich, heute der schwierige Ansprechpartner für den richtigen Weg. Ich glaube nicht, dass es den richtigen Weg gibt, sondern man muss sich einfach auf den Weg begeben und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen auch den richtigen Weg finden. Ich glaube, dass dieser Weg, wir bleiben vielleicht für eine Übergangszeit oder auch für eine längere Zeit in einer eher klassischen Hierarchie. Wir versuchen aber, diese klassische Hierarchie mit einer anderen, ich sag mal, zwischenmenschlichen Software zu bespielen, für viele Unternehmen eine Chance sein kann. Ja, und ich glaube, das ist eine große Chance, um vielleicht nicht die großen Probleme der Selbstorganisation zu haben, aber auch gleichzeitig nicht die großen Probleme der ganz klassischen Hierarchie, die auch mit der Bürokratie und so weiter einhergeht. Zum Thema Führungskraft als Coach bin ich aber ein bisschen skeptisch. Also ich bin schon ein bisschen eher der Vertreter davon, Führungskräfte sollen führen und Coaches sollen coachen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich die Führungskraft als Coach bezeichne, wo es sofort auch gewisse, ich sag mal, Rollenkonflikte gibt. Also ein richtiger Coach, der hat keine Eigeninteressen. Der begegnet mir auf Augenhöhe und der will einfach nur für mich das Beste und auch nicht unbedingt das Beste fürs Unternehmen. Der ist also mir verpflichtet, da ist eine gewisse Vertraulichkeit da und so weiter. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man dem Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nicht irgendwie zumuten sollte, denn es ist kein vollkommen hierarchiefreies Zusammenarbeiten ohne irgendwelche Eigeninteressen. Und das kann durchaus zu Herausforderungen, zu Problemen führen. Und für mich ist es auch ein Stück weit eine Entwertung des Coaching-Berufs, wenn man jetzt jeden sozusagen zum Coach ernennt. Was für mich die Lösung eher ist in dem Bereich, weniger Führungskraft als Coach, sondern eine Führungskraft, die coachende Verhaltensweisen anwendet. Ja, also die nicht irgendwie von der Organisation als Coach eingesetzt wird, sondern man trainiert eine Führungskraft in coachenden Verhaltensweisen. Die lernt also, gute Fragen zu stellen, Bedürfnisse zu explorieren, aktiv zuzuhören, systemisch zu denken und zu analysieren, die Lage des Mitarbeiters und auch die Lage des Teams und dann den Mitarbeiter entsprechend zu entwickeln. Das, finde ich, ist was sehr, sehr Gutes, auch was sehr, sehr Innovatives und Förderliches. Aber es ist eine andere Position. Es ist nicht die Führungskraft als Coach, sondern es ist die Führungskraft, die coachende Verhaltensweisen zeigt.
Ich denke, da sind auch so ein paar Überlappungen natürlich da.
Es definitiv. Gibt ja auch
Untersuchungen zu. Ja. Diese Entwicklung, dass Führungskräfte sich anders verstehen und anders verhalten, ist seit bestimmt seit ein, zwei Jahrzehnten auf jeden Fall nachzuvollziehen. Das lässt sich auch immer wieder in Studien, steckt sich das nieder. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir sind auf einem Weg in Richtung mehr Selbstbestimmung, aber auch durch New Work und das, was da erzielt werden soll. Ganz grob gesagt, jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, möglicherweise gehen wir wieder zurück in das alte Command-and-Control-Denken. Peter Capelli von der Wharton School, der Universität von Pennsylvania, einer der führenden Vertreter in der HR-Forschung, hat dazu auch einen Artikel bei uns geschrieben, in dem gleichen Heft wie Sie. Und er argumentiert, dass die digitalen Technologien gerade dazu führen, dass eigentlich die Kontrolle der Arbeitgeber über die Arbeitnehmer immens zunimmt. Das ist vor allen Dingen in den USA zu beobachten, wo die Mitbestimmung nicht existiert und wo Arbeitgeber sehr viele Möglichkeiten haben, auch Daten über Mitarbeiter zu nutzen. Er nennt ein Beispiel Amazon, wo die Leute in den Lagern konkret vom Computer und Algorithmen vorgegebene Zeiten einhalten mussten und auch automatisch abgemahnt werden, wenn sie das nicht schaffen. Lkw-Fahrer, die in ihren Lkw-Kabinen Kameras installiert bekommen und jedes Mal, wenn sie falsch abbiegen, jedes Mal, wenn sie die Hände vom Steuer nehmen, das wird sofort erfasst und auch sanktioniert. Wird die Freiheit der Arbeit eher wieder eingeschränkt? Diktiert uns in Zukunft der Computer, wie wir zu arbeiten haben? Was meinen Sie?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass selbst auch eine New Work-Maßnahme nicht im Sinne, sondern auch gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden kann. Es kommt ganz relevant darauf an, welche Intentionen habe ich eigentlich als Unternehmen. Ein Beispiel, ich habe es sehr, sehr oft schon erlebt, dass Open Space Büros eingeführt werden, dass man sozusagen das Ziel hat, wir geben jetzt unsere Büros auf und fangen an, ins Großraumbüro zu gehen. Ganz häufig aber ist die Zielsetzung viel, viel virulenter, dass man massiv Mietkosten sparen möchte. Ja, und dann geht sowas auch häufig schief. Ne? Also es wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, hey, New Work, wir arbeiten jetzt alle gemeinsam im Großraumbüro, aber es funktioniert deswegen nicht so gut oder es funktioniert überhaupt nicht, weil man tatsächlich die Bürofläche um 30-40% verringert hat und dann beispielsweise gar nicht eine Zonierung einrichten kann, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter und deren Tätigkeiten gerecht wird. Das Gleiche beim Thema Vertrauensarbeitszeit. Das habe ich mal bei einer Pflegeeinrichtung erlebt. Die haben unter dem Label New Work Vertrauensarbeit eingeführt. Und was haben sie gemacht? Die haben Vertrauensarbeit eingeführt, aber gleichzeitig die Anzahl der Patientinnen und Patienten erhöht, sodass einfach die Leute in ihrer Freizeit dann auf einmal gearbeitet haben und keine Überstunden mehr bezahlt bekommen. Ja, also es ist ganz relevant, ja, dass man genau hinschaut, auch was sind die eigentlichen Intentionen. Und möchte ich das psychologische Empowerment fördern, ja, oder habe ich vielleicht eine ganz andere Hidden Agenda bei meinem Tun? Und das ist das Gleiche hier beim Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Natürlich gibt es die Chancen dazu, dass ich mehr kontrolliere. Natürlich gibt es die Chancen, dass ich irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in ihrem Verhalten einschränke und irgendwie Buch darüber führe, was sie gerade tun. Aber die Möglichkeiten habe ich natürlich auch heute schon, dass ich explizit die Menschen sehr stark kontrolliere und Mikromanagement betreibe. Also das geht auch heute und es kommt einfach auf die Haltung, die innere Haltung an, die ich hier zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe und auch zum Verständnis, wie eine Organisation eigentlich geführt werden sollte. Und wenn dieses Verständnis halt nicht humanistisch, nicht in der Form ja konstruktiv orientiert ist, dann kann ich das natürlich auch zur Ausbeutung nutzen. Ganz wichtig finde ich aber auch, es kommt auch immer darauf an, wer so eine künstliche Intelligenz denn programmiert und von wem die künstliche Intelligenz lernt. Also ist das der Informatiker? Ist das der Ingenieur, der die künstliche Intelligenz, die ein Mitarbeiter dann über den Tag begleitet? Oder ist das vielleicht auch ein Arbeitspsychologe oder eine Arbeitspsychologin? Ja, also man könnte natürlich eine Begleitung auch über den Tag sich überlegen in einem Amazon-Werk, wo dann vielleicht physiologische Parameter erhoben werden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber nicht darum, den Mitarbeiter zu gängeln, sondern ihm zu sagen, hey, mach doch mal eine Pause. Ich glaube, dir geht's gerade nicht so gut. Bitte achte ein bisschen mehr auf dich. Das geht auch. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dann auch Menschen und Menschen, die Experten sind für das Thema Arbeit, auch diese künstlichen Intelligenzen begleiten.
Herr Schermoli, ich habe eine ganze Reihe an Fragen von den Teilnehmern bekommen. Die würde ich Ihnen gerne mal ein paar stellen.
Sehr gern.
Dominik Thiele fragt, kann man den Erfolg von New Work im Sinne eines Return on Invest messen?
Das hängt natürlich davon ab, was ich als Invest beim Thema New Work verstehe und was ich unter dem Return verstehe. Das ist ein ganz relevant an der Stelle. Also was ich als Return verstehe, ist tatsächlich das psychologische Empowerment. Und dieses psychologische Empowerment ist messbar. Ja, es gibt also ein Fragebogen, der ist auch in dem Artikel veröffentlicht worden. Es gibt diesen Fragebogen in allen Sprachen mehr oder weniger. Der ist in allen Kulturen eingesetzt worden. Wir haben mittlerweile auch für den deutschsprachigen Raum hervorragende Normen, wo wir dann auch bereichsspezifisch, branchenspezifisch eine Auskunft geben können. Wenn also der Empowerment-Wert so oder so ist, wie ist das im Vergleich zum Durchschnitt der Branche? Habe ich einen hohen Empowerment-Wert innerhalb meines Unternehmens oder ist er eher niedrig? Und wir wissen, dass wenn diese Empowerment-Werte nach oben gehen, dass dann diese Folgekonsequenzen kommen, dass dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovativer werden, dass sie mehr Leistung bringen und so weiter. Und da finde ich, das ist ein lohnenswerter Return, dass man sich überlegt, wie kann ich das befördern und dass man auch wirklich das psychologische Empowerment zur Zielsetzung macht und es aber auch misst. Ja, dass man also tatsächlich rauskommt aus dieser Falle, das ist ja alles nicht messbar und da kann ich nichts genau darüber sagen. Ich glaube, es hat gewirkt. Ich glaube, wir stehen jetzt besser da. Nee, man kann das psychologische Empowerment vor der Maßnahme messen und man kann es auch danach messen und man kann schauen, ob es Bewegungen gibt und gegebenenfalls gibt es auch eine Kontrollgruppe noch dazu, sodass man wirklich auch kausal sagen kann, okay, das Scrum hat bei uns wirklich dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um so und so viel Prozent mehr Empowerment erleben und das führt dazu, dass wir dann auch zum Beispiel innovativer, schneller, ja, oder auch gesünder geworden sind.
Also kein monetärer Return on Invest, sondern eher der abgeleitete Return on Invest durch das psychologische Empowerment.
Ja, das folgt halt danach, der monetäre Return. Und natürlich kann man das auch in den Fokus stellen. Also das machen wir im New Work Barometer regelmäßig, dass wir halt vergleichen die Unternehmen, die eine Maßnahme regelmäßig einsetzen und die dann vergleichen mit Unternehmen, die diese Maßnahme nicht einsetzen und gucken, gibt es da im Erfolg auch Unterschiede. Aber das ist ein Kriterium Erfolg, was natürlich auch sehr wackelig ist und wo man auch genau nochmal hinschauen muss, damit man da keine falschen Daten interpretiert.
Susanne Bohrer fragt, inwiefern haben Sie Erfahrungen oder Studien zur Entwicklung der Unternehmenskultur, um New Work zu realisieren? Zum Beispiel bei einer defensiven oder aggressiven Organisationskultur. Also was sind die wesentlichen Aspekte, die es dabei zu beachten gibt?
Also die wesentlichen Aspekte in so einer Situation sind, dass zuerst die Kulturarbeit kommt und dann die New Work Arbeit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man das erstmal fokussiert und erstmal an diesem Themenbereich arbeitet. Also umgekehrt wird es schwierig. Also zuerst New Work und dann Kulturarbeit ist häufig deutlich schwieriger als erst Kulturarbeit und dann New Work Arbeit. Ich würde sehr stark empfehlen, auch hier diagnostisch vorzugehen und erstmal zu schauen, wie groß ist das Problem? Also im Vergleich zu anderen Unternehmen, wie sind diese Unternehmenswerte dann auch ausgeprägt, die Kulturwerte? Gibt es da irgendwie auch bereichsspezifische Unterschiede? Also ist die Niederlassung in Frankfurt besonders davon betroffen und in Hamburg sieht es vielleicht anders aus? Ich glaube, bei jeder Kulturentwicklung ist es wichtig, dass man ein gutes Team hat, ja, die da mitmachen, dass man natürlich auch den Betriebsrat auf seiner Seite hat und dass man ja schrittweise vorgeht. Und zum schrittweisen Vorgehen gehört auch eine gute Kommunikationsstrategie und eine gute Vision, eine gute Zielsetzung, dass die Leute und die Menschen auch wissen, okay, wenn wir jetzt unsere Werte verändern, wenn wir jetzt die Art der Zusammenarbeit nochmal auf neue kulturelle Werte stellen, dann verändert sich was. Und das verändert sich zum Positiven für mich. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt mehr Gewinner schafft, als man Verlierer produziert.
Katja Rinkinen fragt, habe ich es richtig verstanden, dass man, wenn man New Work richtig machen will, zunächst den Kontext als auch die Mitarbeiter analysieren müsste?
Ja, durchaus. Also und noch zusätzlich das psychologische Empowerment erleben. Also was wir einmal gemacht haben mit einem sehr, sehr großen Unternehmen, die hatten eine Herausforderung in dem Bereich und die waren offen dafür, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen erstmal wirklich schauen, wie ist denn überhaupt das psychologische Empowerment erleben bei uns verteilt. Also gibt es irgendwie Bereiche, gibt es Gruppen, die besonders viel Empowerment erleben oder solche, die besonders wenig Empowerment erleben. Es gab auch Hypothesen dazu. Und es war ein sehr, sehr großes Unternehmen. Das hat weltweit, ich glaube, über 200 Milliarden Jahresumsatz. Und jetzt hier in Deutschland ging es halt darum, herauszufinden, wer ist es eigentlich, der als erstes auch in den Fokus rücken sollte. Und da gab es Hypothesen. Es gab Hypothesen, hey, unsere Azubis, ich glaube, die haben wenig Empowerment erleben. Die werden super gegängelt und so weiter. Oder es gibt gewisse Führungsebenen, vor allem die Führungskräfte in der Sandwich-Position, die haben es nicht einfach. Ich glaube, die haben wenig Empowerment erlebt. Zum Schluss war es aber eine ganz andere Gruppe, die wir so gar nicht erwartet hatten und die dann in den Fokus erstmal gekommen ist. Und das waren die Männer und Frauen in der Nachtschicht. Also da war eigentlich die Idee, Mensch, die arbeiten in der Nachtschicht, das sind kaum Führungskräfte vor Ort, die arbeiten total frei, die müssten doch eigentlich viel Selbstbestimmung, Einfluss erleben, Kompetenz erleben haben. Es war aber genau der Gegenteil der Fall. Die haben sich ganz verlassen gefühlt, die haben sich einsam gefühlt, da haben Übergaben nicht funktioniert, sodass sie sich auch nicht kompetent genug gefühlt haben, die waren abgeschnitten von den täglichen Informationsprozessen, haben da nicht mitgekriegt, was ist gerade im Unternehmen los. Und das war dann die Target Group erstmal. Das waren erstmal die Menschen, ja, mit denen dann als erstes zusammengearbeitet wurde und die dann auch beteiligt wurden, wo man gefragt hat, okay, was können wir für euch tun? Was können wir für euch tun, um euer Empowerment-Erleben zu erhöhen? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, egal ob mit dieser Diagnostik, mit dem Fragebogen oder auch mit Gesprächen, dass man in Kontakt kommt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht New Work von oben herab autoritär einführt. Anderes Beispiel, da darf ich auch den Namen nennen, des Unternehmens ist RTL. Wir haben intensiv mit RTL zusammengearbeitet. Die haben, glaube ich, 600, 700 Empowerment-Gespräche geführt. Also auf Basis unseres Konzeptes haben die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gespräche geführt, Empowerment-Gespräche und haben versucht herauszufinden, okay, was fehlt dir, damit du noch mehr Bedeutsamkeit erlebst, damit du mehr Selbstbestimmung, Einflussnahme erlebst und mehr auch Kompetenz erleben erlebst. Und das war ein Weg, wo dann auch eine gewisse Offenheit erstmal da war und dann wurden erst Maßnahmen auch initiiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, in den Kontakt zu kommen, in die Kommunikation, in die Beteiligung und wirklich wegzukommen von der Idee, man könnte Demokratie, man könnte New Work autoritär einführen. Ich glaube, da ist der erste und der sehr relevante Geburtsfehler bei einigen New Work-Initiativen.
Vielleicht passt dazu eine Frage von Anna Rostomjan. Sollten die Emotionen der Arbeitskräfte bei New Work auch berücksichtigt werden?
Definitiv, ja. Also psychologisches Empowerment, das sind tatsächlich Gefühle, die Menschen gegenüber ihrer Arbeit, gegenüber einem Arbeitgeber, gegenüber ihrer Arbeitsrolle haben. Es ist das Gefühl von Bedeutsamkeit. Es ist das Gefühl, dass ich habe, bin ich bei Sinnen, während ich meiner Arbeitstätigkeit nachgehe. Das ist ein ganz relevantes Gefühl. Und auch das Gefühl, sich kompetent zu fühlen, das Gefühl von Stolz, was vielen Menschen tatsächlich auch in Deutschland durchaus schwerfällt, einfach stolz zu sein, zurückzublicken auf den Tag und zu sagen, ich bin stolz, das habe ich heute gut gemacht. Das passiert relativ selten und es ist ein relevantes Gefühl. Aber auch das Gefühl, ich habe alles hier ja auch ein Stück weit unter Kontrolle, ich kann mitbestimmen, ich habe Einfluss bei dem, was ich tue, das ist auch ein ganz relevantes Gefühl. Also dieses Selbstbestimmungserleben, das Gefühl von Einfluss, das resultiert auch ein Stück weit aus den Forschungen von Seligman aus den 60er, 70er Jahren zur Depressionsforschung. Was haben die Kolleginnen und Kollegen damals gemacht? Das kennen Sie vielleicht, die haben Hunde untersucht. Die haben Hunde in einen Käfig gepackt, haben zwei Boxen gehabt. Die Box auf der einen Seite war zu. Die konnten nicht in die Nachbarbox fliehen und dann wurde diese Box unter Strom gepackt. Und die Hunde haben Stromschläge bekommen. Und was sich dann nach und nach entwickelt hat, war, die Hunde haben versucht, aus dieser Box herauszukommen, haben aber verstanden, ich schaffe das nicht. Und irgendwann hat sich das Gefühl der erlernten Hilflosigkeit eingestellt, egal was ich tue, ich komme aus der Box nicht raus. Und dann ist Folgendes passiert. Man hat die Box geöffnet nach einer Woche und die Hunde sind liegen geblieben. Ja, die Hunde sind nicht geflohen, weil sie den Glauben und auch das Gefühl an sich selbst verloren haben, dass sie mit ihren Handlungen irgendwas in der Umwelt bewirken können. Also es hat sich dieses Gefühl des Fatalismus entwickelt. Und das ist für das Empowerment-Erleben was ganz Gefährliches. Und es gibt viele Menschen, die wie Hunde Arbeit einfach über sich ergehen lassen, Arbeit einfach nur ertragen und mehr oder weniger auch im Homeoffice oder im Büro da liegen wie ein Hund. Und deswegen Emotionen, sehr relevantes Thema. Emotionen auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Emotionen auf der Seite der Führungskräfte. Denn da gibt es vor allem eine Emotion, die auch sehr, sehr relevant ist.
Noch eine Frage von Marlene Granow. Was halten Sie davon, dass in vielen großen Organisationen agile Satelliten installiert werden? Hier gibt es immer wieder Probleme mit den Schnittstellen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Agilität einzuführen. Die iterativen Prozesse, das heißt, dass das Arbeiten in Sprints, wenn das harmonisiert werden soll mit anderen Bereichen des Unternehmens, die nicht in Sprints arbeiten, das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Dennoch kann das auch ein Weg in die Agilität sein, dass man sagt, okay, wir starten da in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, müssen einen neuen Turnschuh entwickeln und in dem Bereich machen wir das agil. Und dann ist das vielleicht auch eine Schablone und vielleicht auch ein Bereich, der dann auch einen Vorbildcharakter für andere Bereiche entwickelt. Und das habe ich auch schon erlebt, dass dann die Menschen neugierig werden und sehen, Mensch, die machen das, so funktioniert das, ich hospitiere mal da, wow, das ist spannend, wie bei denen so ein Daily funktioniert, ich möchte das auch mal ausprobieren. Aber ja, es ist eine Herausforderung, gerade bei den Schnittstellen.
Noch eine Frage von Gabi Schur. Wie geht man mit Führungskräften um, die nahezu alles blockieren, was in Richtung New Work geht?
Sehr spannende Frage, Frau Schor. Die Grundfrage ist hier, was haben denn die Führungskräfte? Was haben denn die Führungskräfte davon, wenn sie nicht blockieren? Und meistens nicht viel. Denn es kann sein, dass wirklich die Führungskräfte durch gewisse New Work-Maßnahmen durchaus zu den Verlierern gehören. Die haben sich jahrelang angestrengt, um eine gewisse Position zu bekommen, um Macht zu bekommen, um Geld zu bekommen, um Dienstwagen zu bekommen, ein schickes Büro und das wird dann auf einmal ihnen weggenommen. Und da kann ich auch Führungskräfte aus einer psychologischen Perspektive voll und ganz verstehen, wenn die sagen, was ist denn da für mich drin? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt da nicht blockiere, sondern mitmache? Und diese Frage muss beantwortet werden von Unternehmen. Sie brauchen dafür, Frau Schor, eine Antwort. Sie brauchen eine Antwort dafür, was habe ich als Führungskraft davon? Ja, und die Antwort könnte beispielsweise lauten, dass wenn ich nicht mehr das Mikromanagement betreibe, wenn ich nicht mehr kontrolliere, wenn ich nicht mehr in diesen alten Prozessen arbeite, dass dann tatsächlich vielleicht auch aus dem Mikromanagement für mich als Führungskraft Makromanagement wird. Und dass ich davon vielleicht auch profitiere, dass ich, wenn ich in dem Moment den Griff auch loslasse, dass ich auf einmal die Hände frei habe und mit den Händen ganz anders arbeiten kann, strategisch arbeiten kann, mehr Zeit habe für Führung oder auch für andere Themen, die auch wichtig sind. Aber dafür brauche ich eine Antwort. Und es ist ganz wichtig, dass auch die mittleren Manager, dass die Menschen, die vielleicht auch anders sozialisiert worden sind, auch ein Gefühl bekommen und auch eine Perspektive bekommen, dass das sich für sie persönlich lohnt.
Das müsste dann wahrscheinlich vom Top-Management ausgehen.
Das kann vom Top-Management ausgehen, diese Antwort zu finden. Das kann vom Betriebsrat kommen. Das kann eine Antwort sein, die aus der Empowerment-Gruppe kommt. Es kann auch aus dem Führungslenkungskreis kommen. Oder es können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die ihre Führungskraft überzeugen und sagen, hey Horst, wenn du es so machst und wenn wir hier anders zusammenarbeiten, dann hast du mehr Freiräume und dann können wir vielleicht hier schneller werden oder was auch immer. Es kann aus sehr vielen Bereichen kommen, aber es ist ein Kommunikationsprozess wichtig. Also man muss mit diesen Menschen in Kontakt treten, mit ihnen kommunizieren. Man muss auch ein Stück weit aufpassen, dass man nicht anfängt, diskriminierend zu werden. Denn das haben wir in einer Studie auch herausgefunden. Gerade das Thema Agilität wird sehr, sehr stark auch mit Jugendlichkeit assoziiert. Und da ist ganz, ganz schnell das Stereotyp da, die alte Führungskraft oder der alte Mitarbeiter, der kann ja Agilität nicht. Das ist nur was für Junge und dann werden die ein Stück weit dann auch auf die Resterampe geschoben. Und das ist nicht richtig, das ist nicht gut und das sollte vermieden werden.
Wir haben noch Zeit für eine Frage aus unseren Teilnehmern von Wiebke Steg. Vielen Dank für den spannenden Input, Herr Schemuli. Welche Aussage können Sie dazu treffen, ob die Persönlichkeitsfaktoren oder die Kontextfaktoren den größeren Moderationseffekt haben? Spannend ist ja zu sehen, welchen Hebel Individuen und Organisationen und Führungskräfte haben, damit New Work-Maßnahmen gelingen.
Ja, super spannende Frage, auf die ich Ihnen nicht 100% eine zuverlässige Antwort geben kann, weil wir es natürlich noch nicht geschafft haben, alle Persönlichkeitsfaktoren und alle Kontextfaktoren gleichzeitig in einer Studie zu berücksichtigen. Könnte man das, dann könnte man tatsächlich gucken, welcher Moderator ist eigentlich der Stärkere. Ich würde Ihnen empfehlen, tatsächlich auf beide Seiten Acht zu geben. Wir wissen momentan, ehrlich gesagt, mehr über die Kontextfaktoren als über die Persönlichkeitsfaktoren. Also bei den Persönlichkeitsfaktoren fangen wir gerade erst an. Bei den Kontextfaktoren wissen wir schon relativ viel. Gerade Kultur, Größe, die Arbeitsaufgaben und so weiter sind ganz wichtige Punkte. Und gerade Persönlichkeitsfaktoren sind relativ neu in der Forschung, aber würde ich auch nicht unterschätzen. Und die lerne ich natürlich auch kennen, indem ich in Kontakt trete mit den Mitarbeitern und die auch mal frage zu ihrer eigenen Assoziation mit dem Thema New Work. Und es ist wirklich wichtig und ist auf beiden Seiten wichtig. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere, auch Hintergrundfaktoren, die, glaube ich, wichtig sind, die zu beantworten, bevor man in den New Work-Prozess eintritt. Ich hatte eine Organisation auch mal, die massive Probleme beim Thema Gehalt hatte, wo es große Ungerechtigkeiten gab, beziehungsweise die so empfunden wurden bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es war einfach nicht möglich, da über das Thema New Work zu sprechen, dort gewisse Dinge einzuführen, ohne diesen Elefanten erstmal aus dem Raum zu bekommen, dass sich gewisse Mitarbeitergruppen massiv unterbezahlt und zu wenig wertgeschätzt gefühlt hatten.
Ich habe heute gelernt, dass New Work vor allen Dingen eine Gefühlssache ist und dass es von den Mitarbeitern, sich an den Mitarbeitern ausrichten kann oder sollte und nicht einfach nur Strukturen und Maßnahmen sein sollten. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Herr Schemuli, die Sie vielleicht ganz kurz beantworten können. Wird die Arbeitswelt in 10 Jahren besser für uns alle aussehen? Also wird es mehr psychologisches Empowerment geben? Wird New Work dann nicht mehr new sein, sondern eher normal?
Also natürlich wünsche ich mir das, dass es so ist, und ich glaube, es ist auch eine absolute Notwendigkeit. Und da komme ich nochmal auf den Anfangsvortrag zurück. Wir kommen in eine sehr komplexe Welt, wir kommen in diese VUCA-Welt rein, und die wird nicht wieder weggehen, und die wird auch nicht durch Corona oder durch einen Impfstoff irgendwie zurückgehen, sondern diese Herausforderungen sind da, und wir müssen schaffen, diese äußere Komplexität durch eine innere Komplexität zu spiegeln. Und dafür sind proaktive, empowerte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Meinung nach das Erfolgsrezept. Und wenn ich diese Hausaufgabe habe und auch bewältige, dann bin ich, glaube ich, für die Zukunft gut aufgestellt und werde mich dann auch gegenüber der Konkurrenz durchsetzen, die das nicht entsprechend leisten kann. Und gerade wenn ich in einem Bereich arbeite, wo viel Kreativität, wo viel Komplexität auch bewältigt werden muss, dann ist es ein Muss und nicht nur irgendwas Schönes, was irgendwie nice to have ist.
Herzlichen Dank, Herr Schermoli, und herzlichen Dank auch an alle, die dieser Diskussion beigewohnt haben. Wenn Sie mehr über New Work erfahren wollen, Sie können uns gerne den Harvard Business Manager im Internet besuchen. Da finden Sie auch den Artikel von Herrn Schermoli. Die nächste Veranstaltung der Venture Lounge finden Sie, glaube ich, gleich eingeblendet. Von unserer Seite vielen Dank und bleiben Sie gesund.
Vielen herzlichen Dank für die Chance, mit Ihnen zu sprechen. Bis bald.